Die Region ist in der baden-württembergischen Landesregierung durchaus prominent vertreten. Zum einen ist da Theresia Bauer, die Wissenschaftsministerin, zum anderen Verbraucherschutzminister Peter Haug aus dem Neckar-Odenwald-Kreis und der dritte im Bunde ist Daniel Bayas, der Finanzminister. Und der ist heute bei mir zu Gast. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Bevor wir miteinander sprechen, aber erstmal ein paar Infos über den jüngsten Minister im Kabinett Kretschmanns.
Er ist der Herr über die Finanzen in Baden-Württemberg. Daniel Bayas wuchs in Heidelberg als Kind deutsch-türkischer Eltern auf. Bayas studierte Kommunikationswissenschaften, promovierte über Finanzmärkte. Der 38-Jährige arbeitete als Unternehmensberater und saß für die Grünen seit 2017 im Bundestag. Dort zog er als Obmann im Wirecard-Ausschuss große Aufmerksamkeit auf sich, als er mit großer Kenntnis der Materie den damaligen Finanzminister Olaf Scholz in die Mangel nahm. Im Mai holte ihn Winfried Kretschmann von Berlin überraschend nach Stuttgart. Privat pendelt er jetzt regelmäßig nach München. Dort lebt seine Lebensgefährtin mit seinem Sohn, der kurz nach der Ernennung zum Finanzminister auf die Welt kam.
Herr Dr. Bayas, seit fast genau auf den Tag 9 Monaten ist es her, dass Winfried Kretschmann Sie nach Stuttgart holte. Wie kam denn das zustande? Sie waren ja auch 2016 bei der Kampagne beteiligt, bei der Wiederwahl Kretschmanns. Hat sich da vielleicht schon was angebahnt?
Nee, eigentlich kam es für mich total überraschend. Winfried Kretschmann und ich, wir kennen uns gut und lange, aber ich war in der Bundespolitik unterwegs. Zuletzt, man hat es ja gerade im Beitrag auch gehört, im Untersuchungsausschuss in Berlin. Und mental habe ich mich darauf eingestellt, auch nochmals für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Und das war meine feste Absicht. Und am Rande der Koalitionsverhandlungen in Stuttgart hat mich der Ministerpräsident mal beiseite genommen und hat gesagt, Junge, müssen mal reden, ein paar ernste Takte. Und aus dem Gespräch ist eine Reihe von Gesprächen geworden. Am Ende konnte er sich das vorstellen und ich habe gesagt, ja, ich übernehme gerne die Verantwortung und so kam eins zum anderen.
Ja, also jetzt, Sie haben es gerade selbst angesprochen, der Untersuchungsausschuss, war der vielleicht auch so ein bisschen eine Bewerbung für das Amt zum Finanzminister? Haben Sie sich da vielleicht auch so ein bisschen für empfohlen, weil da haben Sie ja doch herausragende Arbeit geleistet?
Das war vor allem eine Teamarbeit. Wir haben dort über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg, was ich immer eine sehr bereichernde Arbeit finde, weil es dann wirklich um die Sache geht, gut zusammengearbeitet. Und ich finde, wir haben auch dem Finanzplatz Deutschland das wirklich geschuldet, diesen Megaskandal aufzuarbeiten. Das war harte Arbeit, das waren lange Nachtschichten. Das war wahrscheinlich die härteste Zeit in meiner politischen Laufbahn, zumindest was das Arbeitspensum angeht. Und das ist natürlich auch mal eine Gelegenheit, ja, zu zeigen, was man kann. Das weiß ich nicht, ob das am Ende ausschlaggebend war. Aber ich finde im Großen und Ganzen, wir haben da eine wichtige Arbeit gemacht und haben, glaube ich, auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft an der Stelle geleistet. Das Parlament, das ist die Herzkammer der Demokratie. Und wenn manchmal was daneben geht, dann hat dieses Parlament auch die Aufgabe, das aufzuarbeiten. Genau das ist da passiert.
Jetzt braucht man aber durchaus auch Mut in einer Pandemie, die sehr teuer ist, zu sagen, ich übernehme den Posten als Finanzminister. Richtige Entscheidung nach 9 Monaten?
Absolut. Meine Aufgabe macht mir Spaß. Finanzen, Steuern, Finanzmärkte, das sind genau meine Themen. Aber ich habe mir die Entscheidung am Anfang natürlich auch nicht leicht gemacht. Ich habe überlegt, was bedeutet das denn, im Parlament zu sitzen, das ist das eine, und der Regierung auf die Finger zu schauen. Das andere ist, selbst auf dieser Regierungsbank zu sitzen, die Verantwortung zu übernehmen. Ist aber auch eine tolle Gelegenheit, Politik sehr konkret zu gestalten. Denn Finanzpolitik, Haushaltspolitik, das ist ja in Zahlen gegossene Politik. Man kann wirklich ganz konkret gestalten und das ist eine tolle Erfahrung in den letzten 9 Monaten gewesen. Nicht immer einfach, nicht jeder Tag ist der schönste Tag in einem Leben, ist manchmal auch sehr anstrengend und manchmal geht es auch bis spät in die Nacht beispielsweise bei Verhandlungen, aber am Ende muss es sich lohnen. Es geht um das Land Baden-Württemberg, es geht darum, gute Dinge für die Bürgerinnen und Bürger voranzubringen und das motiviert mich und das macht mir Spaß und deswegen war es eindeutig eine gute Entscheidung, ja.
Bevor wir inhaltlich auf Ihre Arbeit zu sprechen kommen, vielleicht mal ein kurzer Blick aufs Privatleben. Sie sind mit Katharina Schulze liiert, der grünen Fraktionsvorsitzenden in Bayern. Sie haben einen gemeinsamen Sohn. Sie pendeln zwischen München und Stuttgart. Aufgewachsen sind Sie aber hier. Hier sind Ihre Wurzeln. Wie oft sind Sie denn noch da? Welchen Bezug haben Sie heute noch zur Region hier?
Ich bin leider immer seltener in der Region. Ich bin jetzt Finanzminister in Baden-Württemberg. Das heißt, von Weinheim bis zum Bodensee im ganzen Land irgendwie unterwegs. Vor allem sehr viel in Stuttgart. weil ich ja auch verschiedene Aufsichts- und Verwaltungsräte für die Landesregierung übernehme, die in der Regel auch in Stuttgart die Unternehmen beheimatet sind. Aber ich bin in Heidelberg geboren, ich bin hier groß geworden, das ist meine Heimat. Immer wenn ich am Neckar spazieren gehe, da hüpft mein Herz höher. Meine Schwester lebt in Mannheim, meine beiden Eltern leben nach wie vor in Heidelberg. Ich bin unheimlich gerne in der Region, Friends und Family sind nach wie vor hier. Und es ist auch ein Ort, der mich erdet und zu dem ich einfach immer wieder gerne zurückkehre. Ist auch für mich einfach ein wichtiger Bezugsort, klar.
Stichwort doppelte Staatsbürgerschaft. Die haben Sie, die türkische und die deutsche. Sie haben auch an türkischen Parlamentswahlen teilgenommen und haben sich auch klar gegen Präsident Erdogan ausgesprochen. Das hat natürlich alles durchaus auch für Wirbel gesorgt. Warum war es Ihnen wichtig, das Thema aber dennoch öffentlich anzusprechen und zu sagen, ich positioniere mich ganz klar und ich wähle als Bundestagsabgeordneter ein Parlament in einem anderen Land?
Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich und deswegen, das hat mich auch zerrissen, ich sage das in aller Offenheit. Zunächst einmal, mein Vater kommt aus der Türkei, meine Mutter ist Deutsche. Staatsbürgerschaftsrecht sieht es vor, dass man dann auch zwei Pässe hat. Ich bin in Deutschland geboren, groß geworden, habe hier meinen Zivildienst geleistet und mein türkischer Pass lag eigentlich immer in der Schublade. Ich habe den nie gebraucht, nie genutzt. Aber bei der Frage, als Erdogan dieses Verfassungsreferendum gestellt hat, wo er ja wirklich auch die parlamentarische Demokratie ein Stück weit weiter aushebeln wollte, da habe ich gesagt, das kann ich nicht ertragen, da möchte ich nicht zuschauen. Aber ich will auch nicht nur einfach geheim in die Wahlkabine gehen, sondern ich will dir auch ein Statement setzen. Übrigens, weil ich weiß, dass die deutsch-türkischen Beziehungen besondere sind. Auch bei uns in der Region leben ja viele Menschen aus der türkischen Community. Und das ist auch Teil meiner Identität und ich glaube auch, das politisch zu thematisieren, das gehört dazu. Allerdings möchte ich auch sagen, was mich immer ein bisschen stört in der Diskussion, wir fragen meines Erachtens noch viel zu oft, wo kommt einer her, was viel wichtiger ist, wo will eigentlich jemand hin? Und das ist auch, wenn ich Schulklassen beispielsweise besuche, mit jungen Menschen, egal wo sie herkommen, darüber spreche, wir haben so viel Talente und so viel Potenziale in unserer Gesellschaft, gerade bei den jungen Menschen. Und deswegen ist für mich nicht die erste Frage, wo kommst du her oder welche Staatsbürgerschaft hast du? Jemand, der hier lebt, der die Sprache spricht, der was reißen will, der gehört dazu. Und das ist auch ein bisschen das, was mich politisch prägt.
Ist es das, was Sie auch gegen Rassismus entgegensetzen?
Rassismus, Extremismus, Fanatismus, und zwar egal woher kommt, ob es Rechtsextremismus ist, ob es Linksextremismus ist, ob es radikaler Islamismus ist. Das Wichtigste ist, wir stehen mit beiden Beinen auf unserer Verfassung, dem Grundgesetz. Das sind die Spielregeln und das ist für mich wichtig. Aber natürlich ist Rechtsextremismus vor allem ein Problem, was wir in unserer Gesellschaft aktuell beobachten können. Wir hatten gerade einen wichtigen Gedenktag, 2 Jahre nach dem schrecklichen Attentat in Hanau, wo junge Menschen mit Migrationshintergrund einen gechillten Abend in der Shisha-Bar verbringen wollten und haben das am Ende mit ihrem Leben bezahlt. Und ich finde es immer wichtig, dagegen auch Zeichen zu setzen, gegen Rassismus, klar.
Absolut. In den Schlagzeilen waren Sie auch kurz nach der Ernennung zum Finanzminister, als Ihr Sohn auf die Welt kam. Und dann fiel auf einmal das Wort Elternzeit. Und auf einmal kam eine sehr emotionale Diskussion hoch. Jetzt mit ein bisschen Abstand dazu. Hat Sie diese Diskussion, diese Heftigkeit dann doch auch ein bisschen überrascht?
Ja und nein. Ich finde zunächst einmal, das ist wirklich ein Zeichen von gesellschaftlichem Fortschritt, dass Männer sich auch erklären müssen, wie kriegen sie das eigentlich hin mit Familie und Beruf und der Vereinbarkeit. Denn so ein politischer Job, das ist jetzt nicht nur eine 40-Stunden-Woche. Wir arbeiten, wir alle. Ja, egal ob Abgeordnete oder Regierungsmitglieder, wir arbeiten ein paar Stunden mehr. Das werden Ihnen, glaube ich, alle Kolleginnen und Kollegen auch bestätigen können. Und dann kann es ja nicht immer so sein, dass man bei Frauen fragt, kriegt ihr das eigentlich hin? Wie kann eine Außenministerin wie Annalena Baerbock in der Welt rumjetten, aber 2 Kinder haben? Bei den Männern guckt man aber nicht hin, weil sich die Frage gar nicht stellt. Doch, die stellt sich da auch. Und ich habe das am eigenen Leib gespürt, als diese Frage auch an mich herangetragen wurde. Meine Partnerin, Sie haben es ja erwähnt, die macht auch Politik. Die ist genauso beschäftigt und unterwegs wie ich es bin. Uns beiden ist es wichtig, unser Kind gemeinsam auch gleichberechtigt zu erziehen. Ist ein Balanceakt und das ist nicht immer ganz einfach. Jetzt ist mir klar, dass ein Finanzminister, der diesen Job 24 Stunden am Tag praktisch ausübt, gerade auch in der Pandemie, wo mal schnell auch finanzielle Mittel bewilligt werden müssen, nicht einfach mal sein Telefon und seinen Laptop ausmacht und sagt, ich mache jetzt mal irgendwie 2 Monate Elternzeit. Aber mir ist es schon wichtig, mir auch immer wieder Freiräume im Alltag zu erkämpfen, wo ich sage, da ist mir jetzt die Familie einfach besonders wichtig. Oder auch mal in einem Aufsichtsrat, der ja glücklicherweise jetzt auch zum Beispiel digital immer stärker funktioniert und tagt, dass ich einfach den Kleinen auf dem Schoß habe. Und eigentlich habe ich da ganz positive Reaktionen von vielen Menschen, weil sie sagen, ja, das ist eigentlich gut, dass man auch zeigt, wie man Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut bekommt. Und da sind auch Männer in der Verantwortung und da dementsprechend auch ich ganz persönlich.
Ich habe das Interview in der Zeit gelesen, was Sie beide ja gegeben haben. Und da war das ja auch Thema gewesen, dass eben beide Partner sagen, sie wollen beide ihren Job weiterhin machen. Weder ihre Lebenspartnerin noch sie wollen da irgendwie auch Abstriche machen, haben Unterstützung auch von den Großeltern. Da kommen dann die Heidelberger Großeltern dann eben auch mal nach München gefahren und unterstützen. Also das funktioniert ja auch, dieses Lebensmodell, scheinbar ganz gut.
Es ist ein Drahtseilakt. Man braucht einen hohen Grad der Organisation. Wir haben einen geteilten digitalen Kalender. Da können sich dann die Omas auch mal eintragen und so. Und wir organisieren das. Das muss organisiert werden. Die Büros müssen auch wissen, wann sind gewisse Randzeiten, die mir oder meiner Partnerin bei ihrem Büro beispielsweise extrem wichtig sind. Aber dann kriegt man das gut hin. Aber wir müssen schon auch Abstriche machen. Also man kann nicht jeden Termin machen. Und dann überlegt man sich zweimal und dreimal, sage ich jetzt diesen Termin am Sonntag zu, ja oder nein. Und ich finde, wir brauchen auch eine ehrliche Debatte darüber, wie wir Politik familienfreundlicher gestalten können. Das gilt übrigens nicht nur für Spitzenpolitiker, das gilt übrigens auch für Gemeinderäte, Menschen, die ja ehrenamtlich Politik machen, die sich an einem Mittwochabend noch im Haushaltsausschuss, in ihrem Gemeinderat, in ihrem Stadtrat auch noch Akten um die Ohren hauen. Die müssen auch Beruf, Familie und ihr politisches Engagement unter einen Hut bekommen und dass das dann nicht immer an Randzeiten um spät in der Nacht und am Wochenende stattfindet. Ich glaube, davon hätten wir alle was davon. Und da sollten wir uns auch die skandinavischen Länder zum Vorbild nehmen. Die sind da deutlich weiter. Man muss nicht immer bis ganz zum Ende bleiben. Die Ergebnisse, die politischen Verhandlungsergebnisse werden nicht unbedingt besser. Und darüber sollten wir einfach ernsthaft diskutieren.
Und diese Diskussion haben Sie auf jeden Fall ein Stück weit losgetreten. Das kann man so sagen. Schauen wir mal ein bisschen auf die aktuelle Lage und blicken auf die hohe Inflationsrate. Besonders betroffen sind Haushalte, ne, mit geringem Einkommen. Und genau die würden Sie jetzt gerne entlasten. Da haben Sie den Vorschlag in die Runde geworfen, den Grundfreibetrag und den Pauschbetrag zu erhöhen. Ich habe jetzt Zahlen gelesen, das würden im Bund 6 Milliarden Euro jährlich kosten, im Land etwa 450 Millionen Euro jährlich kosten. Wie soll sowas umgesetzt werden? Wie soll sowas finanziert werden?
Zunächst einmal ist, glaube ich, immer wichtig, darüber zu sprechen, warum haben wir eigentlich diese Inflationsentwicklung. Denn Inflationsbekämpfung ist ja vor allem Aufgabe der Zentralbank, der Europäischen Zentralbank, die für stabiles Geld zuständig ist. Wir haben es aber mit den Sondereffekten zu tun, denn wir haben es ja vor allem mit kurzfristigen Preissteigerungen zu tun. Das hat Nachholeffekte. Wir hatten ja eine gesenkte Mehrwertsteuer. Jetzt wird sie wieder angehoben. Das wirkt sich aus. Wir haben gleichzeitig weiterhin Störungen in unseren Lieferketten. Das heißt, Unternehmen kommen nicht an die Teile, wie beispielsweise Chips oder Halbleiter, die sie brauchen. Und wir haben vor allem, das sieht man ja auch an der geopolitischen Lage mit Blick auf die Ukraine und Russland, eine Situation, dass vor allem Gas-, Strom- und Energiepreise durch die Decke gehen. Und das trifft Familien, das trifft die Mittelschicht, das trifft gerade Menschen mit wenig Einkommen ins Mark. Und da ist Politik gefragt. Da können wir nicht auf die Zentralbank schimpfen und sagen, macht was, sondern das ist unsere Aufgabe. Und mir war wichtig, einfach einen konkreten Vorschlag zu machen. Sie haben den Vorschlag erwähnt, der Pauschbetrag, der übrigens auch zu weniger Bürokratie führen würde, weil ich nicht irgendwie jeden Kilometer und jede Rechnung, die ich sammeln muss, aufheben muss, sondern wirklich pauschal entlastet werde. Und die Anhebung des Grundfreibetrages, also der Betrag, auf den ich keine Steuern zahlen muss, hätte eine sehr schnelle, sehr direkte und sehr effektive Wirkung, auch in der Mittelschicht, gerade auch bei Familien, und würde schnell einfach wirklich für Geld in der Tasche sorgen. Und dafür müssen wir dann am Ende des Tages auch Geld in die Hand nehmen. So müssen wir das finanzieren. Klar ist aber auch, ich könnte mir vorstellen, dass man im Gegenzug auch bei Spitzeneinkommen, also bei Menschen, die 6-stellige Summen im Jahr verdient, auch moderat die Steuer anhebt. Ich weiß aber auch, das sieht die FDP, das sieht der Bundesfinanzminister anders. Deswegen liegt der Ball jetzt vor allem bei der Bundesregierung, bei der Ampelregierung, schnell Maßnahmen vorzulegen, die wirklich auch Familien in der Breite entlasten. Und dann finden wir auch Lösungen, wie wir es finanzieren. Aber wir müssen jetzt vor allem an die Menschen denken und einfach schnelle Lösungen präsentieren.
Die Ratingagentur Standard & Poor's bewertet die Kreditwürdigkeit des Landes mit AA+. Das ist in einer Pandemie, in der bislang 11 Milliarden Euro an Corona-Hilfen vom Land gezahlt wurden, nicht unbedingt selbstverständlich. Der Haushalt 22 kommt ohne Neuschulden aus. Das sind so mal die guten Neuigkeiten. Aber es gibt ja traditionsgemäß auch immer die Kritik der Opposition, die dann sagt, das ist ein Haushalt der Lustlosigkeit, habe ich gelesen. Von Taschenspielertricks sei die Rede, dass die Schulden bereits mit dem Nachtragshaushalt aufgenommen wurden. Es ist Ihr erster Haushalt. Wie verteidigen Sie Ihren ersten Haushalt? Was sagen Sie dazu?
Als ich ins Amt gekommen bin, gab es keine Schonfrist. Wir sind sofort in den Nachtragshaushalt rein und dann in den Haushalt für 22. Und ich finde, das ist ein Haushalt, der sich sehen lassen kann. Sie haben das gesagt, ich habe das auch im Landtag sehr klar betont, diesen Haushalt habe ich aufgestellt aus der Perspektive eines Risikomanagers heraus. Die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, die Schulen, die Kinder, die Familien bestmöglich gegen Corona-Risiken abzusichern, Geld in die Hand zu nehmen fürs Testen, fürs Impfen, für Wirtschaftshilfen, für die Unternehmen, für Lernbrücken in den Schulen. Und in so einem Haushalt, wo die Pandemie einfach das Geschehen dominiert, das wird kein Haushalt der ganz großen Sprünge. Natürlich sind wir ambitioniert bei der Digitalisierung, beim Thema Nachhaltigkeit. Wir haben da auch klare Schwerpunkte in dem Bereich gesetzt. Man muss aber auch immer die finanziellen Realitäten anschauen. Welche Spielräume haben wir in der Pandemie? Wir haben uns bis an die Halskrause verschuldet. Die Schuldenbremse lässt ja Ausnahmen in einer Naturkatastrophe, was die Pandemie ist, auch zu. Davon haben wir auch Gebrauch gemacht. Wir haben einige dieser Gelder auch in die Rücklage gesteckt und wir merken gerade genau, die brauchen wir. Wir hatten jetzt die Omikron-Welle. Wir wissen nicht, wie der weitere Verlauf ist. Um einfach auch flexibel reagieren zu können, sind wir meines Erachtens gut vorgegangen. Dass es immer Kritik gibt, ja, das gehört zum Geschäft dazu. Ich war selbst Parlamentarier. Ich würde es auch nicht anders machen. Aber ich muss mich mit den Realitäten auseinandersetzen und ich glaube, einen soliden Haushalt, der nachhaltig gut finanziert ist, der die richtigen Prioritäten setzt und eine Krise managt und auch gleichzeitig das Morgen im Blick hat, dass wir auch nicht zu viele Schulden machen, das ist genau der richtige Weg und ich bin davon überzeugt, dass wir den richtigen Weg gegangen sind.
Jetzt demnächst geht es mit den Beratungen für den Haushalt 23/24 los, den nächsten Doppelhaushalt. Welche Ziele möchten Sie sich setzen? Was haben Sie so im Kopf? Was ist Ihnen wichtig? Wo wollen Sie vielleicht auch Schwerpunkte setzen?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Dieser Doppelhaushalt, wenn wir die mal aufaddieren, wir reden da über 100 Milliarden Euro, den wir in 2 Jahren ausgeben und finanzieren werden. Damit lässt sich schon viel Gutes machen. Das ist ja auch das Gute. Mit Geld kann man ja auch Probleme lösen und tolle Dinge auch bewegen. Ich hoffe erst einmal, dass wir jetzt in das Jahr hinein, wenn wir uns stärker auch mit dem Doppelhaushalt und der Planung beschäftigen, auch die Pandemie ein Stück weit hinter uns lassen können und dass wir von den dringlichen Dingen auch stärker zu den wichtigen, zu den langfristigen, zu den strategischen Themen kommen können. Die Frage, die mich umtreibt, rauf und runter ist die, was müssen wir tun, damit Baden-Württemberg in 10, 15, 20 Jahren noch ein erfolgreiches Land ist? Das sind wir heute, wirklich. Das haben wir auch gesehen, wie gut wir durch diese Krise gekommen sind. Aber das ist keine ausgemachte Sache. Wenn man sich anschaut, was in der Welt passiert, vom Silicon Valley bis China, die Dimensionen, auch die technologischen Entwicklungen, da dürfen wir nicht den Anschluss verlieren. Und da können wir uns nicht arrogant zurücksetzen und sagen, naja, es ging ja schon immer gut bei uns, sondern wir müssen gucken, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Für mich sind 2 Megathemen wichtig, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Bei der Digitalisierung müssen wir einerseits schauen, wie können wir den Staat tipptopp digital aufstellen. Das heißt Digitalisierung in den Rathäusern, in den Bürgerämtern, in der öffentlichen Verwaltung, auch bei mir in der Steuer- und der Finanzverwaltung. Wie können wir Breitband in jeden Haushalt auch verlegen, weil es auch wirklich ein Standortthema ist, schnelles Internet zu haben. Und wir brauchen eine neue Gründerkultur. Ich bin unterwegs im Land und treffe Menschen in allen möglichen Orten in Baden-Württemberg, die haben innovative Ideen und diese Zukunftsthemen, Quantentechnologie, grüner Wasserstoff, künstliche Intelligenz, gerade hier in der Region Rhein-Neckar, Life Science, also Lebenswissenschaften, Gesundheitswirtschaft, Megathemen, die darüber entscheiden, dass wir in Zukunft noch erfolgreich sind. Und da sind solche Ökosysteme wie beispielsweise hier auch in Heidelberg und Mannheim extrem wichtig, um neue Impulse zu generieren. Das ist der eine Schwerpunkt. Das andere, wir sind nur erfolgreich, wenn wir auch unsere biologischen Lebensgrundlagen schützen. Ich bin damals zu den Grünen gekommen, vor jetzt 15 Jahren, wegen dem Motto, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Also wirtschaftlich erfolgreich zu sein mit grünen Produkten. Diese grünen Produkte, die werden mittlerweile in der ganzen Welt nachgefragt. Ich erlebe kein Gespräch mit Wirtschaftsvertretern oder mit Gewerkschaften, wo es nicht um das Megathema Klimaschutz und Klimawandel geht. Und das als Chance für einen innovativen Standort wie unseren zu begreifen, ist, glaube ich, genau den Weg, den wir gehen sollten. Und wenn ich hier in der Region große Unternehmen, sei es die BASF, Heidelberg Zement, SAP oder eben auch viele mittelständische Betriebe, Handwerksbetriebe treffe, dann merke ich, bei denen ist diese Frage im Zentrum ihres Geschäftsmodells angekommen. Und da wollen wir auch in der Politik Brückenbauer sein, um diese Transformation erfolgreich für Beschäftigte, für sichere Jobs in der Zukunft und für gute Wertschöpfung, weil da hat der Finanzminister am Ende auch was davon, wie wir diesen Weg begleiten können. Und das werden, glaube ich, wichtige Schwerpunkte in diesem Haushalt sein.
Jetzt ist aber auch das Thema Klimaschutz unter einem besonderen Finanzierungsvorbehalt. Vielleicht können Sie dazu mal ein bisschen was sagen. Wie passt das zueinander, dann zu sagen, man spricht dann, weil diese Projekte ja so wichtig sind, dann doch aber einen Finanzierungsvorbehalt aus?
Ich glaube, es ist ganz normal in der Haushalt- und Finanzpolitik, dass man Projekte unter Finanzierungsvorbehalt stellt, weil wenn wir sagen, wir wollen alles und alles ist prioritär, dann ist nichts prioritär. So, also ich glaube, Politik hat die wichtige Aufgabe, nach dieser Pandemie mehr denn je auch klare Prioritäten zu formulieren. Wir hatten vor der Pandemie 10 Jahre nur steigende Steuereinnahmen. Und jeder Finanzminister und jede Finanzministerin, egal von welcher Partei, hat sich für diese schwarze Null oder für ausgeglichene Haushalte gefeiert. Man muss aber dazu sagen, so richtig anstrengen musste sich keiner. Das ist jetzt eine andere Phase, weil wir jetzt gesehen haben, die Pandemie hat einen Knicks in der konjunkturellen Entwicklung hinterlassen. Gleichzeitig haben wir ganz viele Aufgaben vor uns und wir sind mehr denn je gefragt, eine klare Priorität zu setzen. Eine davon ist Klimaschutz. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin als Finanzminister verantwortlich für 8000 Liegenschaften, für 8000 Gebäude bei uns im Land. Finanzämter, Unikliniken, Schlösser, alle wollen wir auch klimaneutral hinbekommen, weil wir haben das Ziel der klimaneutralen Verwaltung bis 2030. Und das kostet Geld. Dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen, die zu energetisch zu sanieren, noch besser zu werden beim Photovoltaikausbau auf unseren Dächern. Aber, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Botschaft, wir können nicht glauben, dass alle Probleme der Staat löst. Wir bauen keine Windräder, wir bauen auch keine Solarparks. Das ist die Aufgabe von privaten Projekten und Investoren. Und unsere Aufgabe ist es, zu fragen, wo können wir noch schneller werden bei Planungsverfahren? Wo können wir Bürokratie abbauen? Wir müssen wegkommen davon, dass es 6 Jahre dauert, beispielsweise ein Windrad zu bauen. Also da geht es gar nicht um finanzielle Angelegenheiten, sondern da geht es vor allem um kluge Regeln, damit wir auch privates Kapital mobilisieren. Und ich bin ja auch verantwortlich für den Finanzplatz bei uns im Land. Und ich glaube, die Banken, die Versicherungen, die Investoren, die sind so wichtige Partner. Und man muss diesem Kapital eine Richtung geben. Und man muss sie gewinnen als Unterstützer beim Thema Energiewende beispielsweise. Und wenn wir das beherzt angehen, dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir das bei uns im Land auch hinbekommen, indem wir sehr viel privates Kapital mobilisieren. Der Staat wird das nicht alles alleine lösen können.
Vor allen Dingen nicht, wenn die Schuldenbremse natürlich da auch noch eine Rolle spielt. Das kommt ja noch hinzu, diese Landesverfassung vorgeschrieben. Das heißt, man ist da ja auch in gewisser Maßen auch ein bisschen limitiert.
Ja, und das ist auch nicht schlecht so, denn eine Schuldenbremse sorgt ja auch dafür, dass man sich auf prioritäre Aufgaben konzentriert. Sie hat uns auch in der Vergangenheit gezeigt, dass es in Ausnahmezuständen wie in der Pandemie es Möglichkeiten gibt, sich auch Geld am Kapitalmarkt zu besorgen, also Kredite sich zu besorgen, um aktiv gegen eine Krise anzukämpfen. Das kann man 1, 2, 3 Jahre machen, aber dann muss es auch irgendwann wieder einen Weg zur Solidität gehen. Und ich bin davon überzeugt, zutiefst überzeugt, man bekommt Investitionen, wenn man weiß, was einem wichtig ist, einerseits und ausgeglichene Haushalte andererseits hin. Beides gehört zusammen. Wir wollen unseren Kindern weder Schuldenberge noch einen ruinierten Planeten hinterlassen. Und beiden Aufgaben müssen wir gerecht werden.
Ein Punkt noch, das Hinweisgeberportal für Steuersünder. Da hat eine populistische Zeitung mit 4 Buchstaben, ganz groß getitelt, die Steuerstasi. Jetzt ist das Projekt im September gestartet. Sie haben auch übrigens auch viel Unterstützung bekommen, muss man auch dazu sagen. Annalena Baerbock zum Beispiel hat diese Idee für absolut gut befunden. Berlin hat, glaube ich, schon länger auch so ein ähnliches System, wobei dieses digitale Hinweisgeberportal ist, glaube ich, jetzt doch schon neu in Deutschland. Ich glaube, Bilanz können Sie noch nicht so richtig ziehen, aber trotz allem, stehen Sie nach wie vor hinter diesem Hinweisgeberportal?
Ja, das war der Shitstorm meines Lebens, kann man so sagen, den Sie da erwähnt haben. Und der hat mich tatsächlich überrascht. Vielleicht auch nicht überrascht, das war mitten in der Bundestagswahl, aber ich mach gute politische Entscheidungen, von denen ich überzeugt bin, jetzt nicht vom Wahlkalender abhängig, sondern wenn ich glaube, das ist die richtige Sache, dann machen wir sie lieber heute als morgen. Und so haben wir das.
50 Milliarden Euro, die wahrscheinlich dem Staat an Steuern durch die Lappen gehen, durch Betrug.
Und genau darauf wollte ich hinaus. Also Steuerdelikte, das ist jetzt ja kein Kavaliersdelikt. Und bei diesem Hinweisgebersystem, das ist ja in dem Sinne eigentlich nichts Neues, weil in jedem Bundesland, bei uns in der Bundesrepublik, gibt es anonyme Hinweismöglichkeiten, allerdings analog, per Telefon oder per Mail, aber nicht in einem Portal, wo man auch die Möglichkeit hat, dass der Steuerfahnder beispielsweise anonymisiert Rückfragen stellt. Und es geht hier auch nicht um die Reinigungskraft des Nachbarns oder der Junge, der den Garten, den Rasen mäht beim Nachbar, sondern es geht um relevanten, substanziellen Steuerbetrug. Und das ist unsere Aufgabe, dem auch nachzugeben. Und das gab es in der alten Welt und wir haben das jetzt digitalisiert. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es richtig war. Aber ich finde, zu guter Politik gehört auch einfach, Dinge zu evaluieren. Wir haben uns gesagt, wir warten mal ein halbes Jahr ab und dann schauen wir uns an, wie sehen die Ergebnisse aus, lohnt sich das? Man hat nie ausgelernt und dann können wir darüber uns noch mal unterhalten. War es eine richtige Idee oder muss man noch mal die ganze Sache überarbeiten? Aber ja, das gehört zu politischen Auseinandersetzungen dazu. Und ich will aber mal sagen, was mich immer manchmal wundert, ist, dass man bei Clan-Kriminalität immer sagt Law and Order und da muss der harte Staat mal durchgreifen. Aber bei Steuerkriminalität, da zucken wir so mit den Schultern. Das finde ich ist keine gute Einstellung. Jemand, der Steuern hinterzieht, der betrügt ja auch das Gemeinwesen. Sonst fehlt uns ja auch Geld für gute Schulen, für eine gut ausgestattete Polizei. Und unsere Aufgabe ist, dem auch schon nachzugeben. Sie haben das ja gerade gesagt. Es ist ein 2-stelliger Milliardenbetrag, der uns europaweit durch Steuerkriminalität abhanden kommt. Und dem müssen wir natürlich auch Herr werden. Klar.
Die letzte Frage. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung sagte Winfried Kretschmann, und jetzt Achtung, sehr schönes Zitat, die Führungspersönlichkeit würde Ihnen aus jedem Knopfloch springen. Hüpft da was raus? Ich weiß nicht. Also Sie seien ein sehr großes Talent. Nachfolge, doch eher Berlin, doch eher vielleicht München. Was schwebt Ihnen momentan so vor für die Zukunft?
Das klingt jetzt vielleicht nach einer typischen Politikerantwort, aber sie ist genauso gemeint. Ich habe ein Amt, vor dem ich großen Respekt habe, auch sehr demütig bin. Ich bin gerne Finanzminister des Landes. Steuern, Finanzen, Banken, das sind genau meine Themen, wo ich auch wirken kann und wirken möchte. Und so will ich es auch weiter handhaben. Ich konzentriere mich auf die Aufgabe, die beschäftigt mich genug. Und was in der Zukunft mal passiert, ehrlich gesagt, ich habe gar keine Zeit, mir groß Gedanken drüber zu machen. Und das ist auch gut so.
Schauen wir mal, was mit Ihren Knopflöchern noch alles so passiert. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Dr. Bayas. Liebe Zuschauer, das war intensiv. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.